DW Medizin und Gesundheit.
Hallo und willkommen zu Medizin und Gesundheit. Ich bin Gudrun Heise. Heute mit folgenden Themen. Tierisch entspannend. Yoga mit Ziegen. Gut für Körper und Seele. Ein kurzes Nickerchen in einem Nap-Café. Plogging, eine neue Sportart aus Schweden. Und schmeckt teurer Wein wirklich besser? Die Täuschungsmanöver unseres Gehirns. Entspannung und Stressabbau, Stärkung des Immunsystems und der Lebensqualität, aber auch neues Selbstvertrauen und ein verbessertes Körpergefühl. Das sind nur einige der positiven Auswirkungen von Ziegen-Yoga. Ja, Sie haben richtig gehört, es geht um Yoga zusammen mit Ziegen auf der grünen Wiese. Natürlich können es auch zu individuellen Überraschungen kommen, heißt es auf der Facebook-Seite des Kurses. Was das so alles sein kann, Nicole Markwald hat versucht, es herauszufinden.
So, welcome to Goat Yoga, everybody.
Yoga-Lehrerin Meredith Lana begrüßt an diesem Sonntagnachmittag 20 Teilnehmer zum Goat Yoga. Yoga mit Ziegen. Die Yogis haben ihre Matten in einem Gehege unter freiem Himmel ausgerollt. Der Boden ist mit frischem Stroh bedeckt. Rund 8 junge nigerianische Zwergziegen beschnüffeln die Matten, reiben sich am Zaun oder sitzen einfach entspannt im Stroh. Meredith erklärt:
They're really cool, they will come around, they will kiss you. They will sit on, yeah, they will love you. They will hang with you. They might assist you in a pose or they might jump on your back.
Die Ziegen werden umherlaufen, sich von euch ein paar Streicheleinheiten abholen, euch vielleicht bei einer Yoga-Pose helfen oder sogar auf euren Rücken springen, warnt sie. Mulmig wird hier keinem. Allen steht eher große Neugierde ins Gesicht geschrieben, als die Yogastunde beginnt. Ach ja, sagt Meredith, wir sind natürlich im Revier der Ziegen. Also es könnte auch passieren, dass sie sich zufällig auf eurer Matte erleichtern.
Okay, so, just an FYI. The goats, we are on the farm and we are in their terrain, so they may pee and poop on your mat and if that happens...
Nervöses Lachen macht die Runde. Hier und da werden die kleinen braunen und gefleckten Tierchen schon gestreichelt. Kein Wort wird wohl in dieser Stunde häufiger geraunt als niedlich. Sanftes Meckern begleitet den Unterricht.
So, this is really important. Take your shoulder blades and bring them back a little bit. Yes, so make sure you have a nice table. From here we're going to inhale and we're going to lift our seat bones and lift our heart center.
Während die Kursteilnehmer sich aufs Atmen und die verschiedenen Yoga-Stellungen konzentrieren, laufen die Ziegen langsam umher, reiben ihren Kopf an den Beinen und machen es sich gemütlich.
Inhale, lift your arm, exhale, bring your arm back down and then with intention, what's up, dude? Lift your leg, bring it behind you, bring your knee back. Now curl your toes. And lift your hips to downward facing dog. Hey!
Die Idee zum Goat Yoga stammt eigentlich aus Oregon, dem nördlichen Nachbarn Kaliforniens. Danette McReynolds ist die Inhaberin von Lavenderwood Farm hier in Thousand Oaks, nordwestlich von Los Angeles. Sie bot den Kurs zuerst nur einmal pro Woche an. Nun ist sie bei 6 Terminen, alle am Wochenende. Die Teilnahme kostet umgerechnet 17 Euro. Sie nimmt mit dem Goat Yoga jede Woche mehrere hundert Dollar ein. Geld, das einem Jugendförderprogramm ihrer Farm zugutekommt. Sie hatte allerdings Probleme, einen Yoga-Lehrer zu finden, bis Meredith kam. Sie gibt viel Privatunterricht und oft haben ihre Schüler Hunde im Haus.
And so I thought to myself, how different could it be?
Ich dachte, so groß kann der Unterschied nicht sein. Und es sind so süße und intelligente Tiere, die immer häufiger als Therapietiere eingesetzt werden, wie Hunde oder Pferde.
And dogs, I mean, they're really incredible.
Als der letzte Teil der Yogastunde, der entspannte, beginnt, sind auch die Tiere ganz ruhig. Sie nehmen die Stimmung auf, erzählt Meredith.
They come into our energy.
Waren die Gesichter der Yogis zu Beginn voller Neugierde, strahlen die meisten jetzt, wie Jill.
If you're a nature lover, if you're an animal
Wenn du Natur und Tiere magst, gibt's nichts Besseres. Die Ziegen wirken so beruhigend. Man kann gar nicht anders als zu lächeln. Sie lenken vielleicht ein bisschen vom Yoga ab, aber es ist eine angenehme Ablenkung.
You know, they may distract you slightly, but it's such a pleasant distraction.
Und ganz zum Ende der Stunde hat Meredith eine ganz besondere Schlussformel für ihre Goat Yoga Liebhaber.
So until the next time we meet, have a beautiful, elevated weekend. Namaste.
Yoga entspannt, schlafen aber auch. Ein kleines Nickerchen kann schon helfen, wieder fit zu werden. Dafür gibt es in Südkorea sogenannte Nap-Cafés. Die nehmen recht viele Südkoreaner gerne in Anspruch. Schließlich leidet nach einer OECD-Studie jeder 12. im Land unter Schlaflosigkeit. 500.000 ließen sich deswegen 2015 im Krankenhaus behandeln. Und das beste Mittel gegen Schlafmangel ist Schlafen. Katrin Erdmann war im Nap-Café und sie war hellwach.
Den Gast empfängt ein Geruch zwischen Zahnarzt und Puff. Das ist der Duft der Aloe-Pflanze, klärt Kim Uchok auf, Geschäftsführer eines Nap-Cafés in Seoul. Und der soll die Gäste entspannen. Der 24-Jährige hat jetzt zur Mittagszeit alle Hände voll zu tun. Dauernd läuft er vom hellen Vorraum in den abgedunkelten Nebenraum mit den 20 Schlafliegen. Gerade haben es sich Jong Sun und seine Freundin dort bequem gemacht. Der 30-jährige Bauarbeiter und seine Begleiterin sind zum ersten Mal hier. Ich arbeite viel mit meinen Muskeln und habe mich gefragt, wo ich mich mittags mit meiner Freundin ausruhen könnte. Und ich glaube, das hier ist genau der richtige Ort dafür. Eine Stunde gönnen sich die beiden. Sie können zwischen mehreren Programmen wählen. Los geht's mit dem Stretching als Warm-up. Dann werden Rücken, Schultern und das Becken massiert. Dann gibt's noch die Ganzkörpermassage, Vibration und das Schlafprogramm. Dazu die leise klassische Musik hier im Raum. Auf Knopfdruck setzt sich die Liege in Bewegung. Die Arme werden zusammengedrückt. Gefühlt 6 Hände schieben sich mit kräftigen Bewegungen in den Rücken. Die Beine werden nach unten gezogen. Die Koreaner mögen es offensichtlich etwas härter. Für die Studentin Jiang San ist es genau richtig. Sie kommt 2-mal pro Woche ins Schlafcafé.
I'm a student and working at.
Neben meinem Studium arbeite ich als Taekwondo-Lehrerin. Und bevor ich nachmittags zur Arbeit gehe, ruhe ich mich hier aus.
I wanna rest.
Eine Stunde kostet je nach Tageszeit bis zu 10 Euro. Was auffällt, die meisten Gäste sind zwischen 20 und 30. Offenbar machen ihnen die langen Arbeitstage besonders zu schaffen, sagt Geschäftsführer Kim Uchok. Alles muss immer schneller und noch schneller gehen. Die Koreaner sind einfach erschöpft. Und wenn sie sich hier in den Massagestuhl legen, dann fällt ein bisschen Stress und Druck von ihren Schultern ab. Mit 7 Stunden und 40 Minuten pro Nacht schlafen die Koreaner im internationalen Vergleich bereits verhältnismäßig wenig. Und dann oft auch noch schlecht, sagt Im Jong-Jung, Präsidentin des Verbandes der Schlafindustrie. Die Koreaner arbeiten ja nicht nur weltweit mit am meisten, sondern trinken auch zu viel Alkohol. Die Regierung hat das Problem bereits erkannt und sucht nach Lösungen. Da sind wir als Industrieverband natürlich auch gefragt. Der Markt für Schlafhilfen boomt. So wurden vergangenes Jahr Massagestühle im Wert von rund 400.000.000 Euro verkauft. Ein Anstieg von 25% innerhalb von 10 Jahren. Ähnlich sieht es für andere Gebrauchsgegenstände aus. Und davon gibt es jede Menge.
Ocean Sound.
Eine Box mit Meeresrauschen und Herzklopfen, ein sanft piepsendes Kissen und ein Plastikeiffelturm mit Wasserdampf. Oder eine Infrarotschlafbrille. Das ist ein bisschen wie Kerzenlicht. Und soll beruhigend wirken. Im Jong-Yun, selbst Produktdesignerin, wittert in der Schlaflosigkeit ihrer Landsleute das große Geschäft. Und tatsächlich ist der Markt in Südkorea im Vergleich zu Japan oder den USA noch längst nicht gesättigt. Jedenfalls, wenn die Arbeitsbedingungen so bleiben und die Jugend nicht plötzlich doch den Charme von Work-Life-Balance für sich entdeckt.
Sport ist auch ein gutes Mittel gegen Schlaflosigkeit, egal ob Joggen, Schwimmen, Radfahren. Aber das sind alles sehr traditionelle Arten, sich zu bewegen. Die Schweden haben eine ganz neue Sportart für sich entdeckt. Plogging heißt sie und ist etwas, sagen wir mal, außergewöhnlich. Carsten Schmiester hat mehr dazu.
Jonna joggt, genau wie täglich zigtausende Stockholmer, aber sie macht noch ein bisschen mehr. Jonna ist Reporterin beim schwedischen Radio und probiert eine neue Laufvariante aus, die sich gerade von Stockholm aus übers ganze Land verbreitet. Plogging nennen die Schweden das. Eine Mischung aus Jogging, klar, und Plocker, wie pflücken oder aufheben. Wohl eher aufheben. Das hier ist der neueste Trainingstrend. Man sammelt Müll und joggt dabei. Ich habe schon ein bisschen was in meiner Tüte gesammelt. Und da liegt wieder was, Plastik. Das sollte da eigentlich nicht sein. Hier, da haben wir Aluminium, das nehme ich auch noch mit. Dieses Aufheben macht Plogging so besonders. Das Laufen wird dadurch immer wieder unterbrochen, kurzer Halt, bücken, Müll in die Tüte stecken und dann geht's weiter. Erik Ahlström ist Umweltaktivist. Er gilt als Erfinder des Plogging. Ich habe lange in Ore gewohnt und mich für die Umwelt engagiert, habe Müllsammelaktionen organisiert. Es sieht dann einfach schöner aus in der Gegend. Als ich vor 3 Jahren nach Stockholm kam, war ich entsetzt, wie schmutzig es hier ist. Ich wollte unbedingt was tun und wurde aktiv. Da hat er dann einfach losgeploggt. Erst alleine und auch nicht gleich von allen wirklich ernst genommen, um es vorsichtig zu sagen. Aber irgendwie haben die Leute dann doch gemerkt, dass sich da einer wirklich und buchstäblich krumm macht für sauberere Grünflächen in der Stadt. Dann gab es die ersten Berichte in Zeitungen, im Radio, online und schwupps auch die ersten Mitmacher. Man verbindet Nutzen mit Spaß, auch ohne richtig zu joggen. Man nimmt einfach eine Mülltüte mit, wenn man mit dem Hund oder dem Kinderwagen spazieren geht. Wir müssen halt unser Verhalten nur ein bisschen ändern. Ganz einfach. Soweit sind die Schweden dann aber wohl doch noch nicht, zumindest nicht ganz. Müllsammelnde Kinderwagenschieber oder Hundebesitzer, die sind zumindest hier in Stockholm noch nicht wirklich gesichtet worden. Das überlassen die anscheinend immer noch ganz und gar den Ploggern. Die sind nicht böse, deswegen so stiehlt ihnen jedenfalls niemand die Show, wenn sie Nützliches mit Nützlichem verbinden und sich dabei doppelt gut fühlen. So wie Bosse zum Beispiel. Einer von immer mehr Joggern, die sich bisher höchstens über die vielen Kaffeebecher oder Zigarettenkippen im Unterholz neben der Strecke geärgert haben und die sie jetzt einfach, mitgehen kann man nicht sagen. Sagen wir also besser mitlaufen lassen. Man trainiert und tut gleichzeitig etwas Gutes und die Natur sieht hinterher schöner aus. Es ist eine Art Intervalltraining mit Stopps und Sprints.
Schütt die Sorgen in ein Gläschen Wein, deinen Kummer tu auch mit hinein.
Je mehr ein Wein kostet, desto besser schmeckt er nicht unbedingt. Unser Gehirn spielt uns da nämlich oft einen Streich und das ist wissenschaftlich bewiesen. Forscher haben mit Probanden Tests in einem Kernspintomographen gemacht. Sie haben untersucht, was im Gehirn passiert, wenn diese Versuchspersonen beurteilen sollen, ob ein teurer Wein wirklich am besten schmeckt. Natürlich wussten sie nicht, welcher Wein ihnen da kredenzt wird und wie viel er gekostet hat. Paulina Milling hat die Testergebnisse.
15 Frauen und 15 Männer haben die Forscher in den Kernspintomographen geschickt und ihnen Wein eingeschenkt. 3-mal hintereinander. Was die Probanden nicht wussten, es war immer der gleiche Wein aus derselben Flasche, sagt Professor Bernd Weber von der Universität Bonn.
Der Wein, den wir genutzt haben, kam aus Frankreich und hat im Geschäft tatsächlich 12 Euro gekostet.
Doch die Probanden sahen vor jeder Probe einen jeweils anderen Preis. 3, 6 und dann 18 Euro. Das Ergebnis? Der Wein, der als teuer verkauft wurde, schmeckte den Studienteilnehmern besser. Entschieden haben darüber nicht gerade die Geschmacksnerven, sondern das Gehirn. Und das lässt sich leicht beeinflussen.
Wie zum Beispiel die Erwartungen an die Produkte, die wir haben, durch den Preis oder auch eine schöne Verpackung. Und all das wird in unserem Gehirn integriert und sorgt dann für diese tatsächliche Empfindung, ob wir etwas mögen oder nicht.
Das gilt nicht nur für den Wein. Wenn etwas schlechter aussieht, erwarten wir, dass es schlechter schmeckt. Oder wenn etwas besser aussieht oder teurer ist, dass es eben besser schmeckt. Das gaukelt uns laut der Studie das Belohnungs- und Motivationssystem vor. Neurowissenschaftler nennen das einen Marketing-Placebo-Effekt. Wir ließen uns manipulieren, aber ausgeliefert seien wir noch lange nicht.
Innerhalb gewisser Grenzen ließe sich das schon beeinflussen. Und das sowohl von Seiten der Hersteller, die das Produkt zu einem möglichst hohen Preis verkaufen wollen, aber vielleicht auch von Seiten des Kunden, der sich diesen Effekt bewusst machen kann und vielleicht einen Nutzen daraus ziehen kann. Oder dann auch mal sagen, das ist es mir jetzt nicht wert, diesen hohen Preis zu zahlen. Vielleicht schmeckt auch das günstigere gut.
Wir müssten uns das vor jedem Kauf bewusst machen. Denn das Billigere muss nicht an und für sich schlechter sein. Wir haben es nur so im Laufe des Lebens gelernt, erklärt Bernd Weber.
Und über diese Dauer, dass ich das immer wieder vorgelebt, erzählt, auch über die Werbung vermittelt bekomme, bildet sich diese unbewusste Assoziation zwischen dem Preis und der Qualität. Und die sorgt dann dafür, dass tatsächlich meine Wahrnehmung und Produkterfahrung beeinflusst wird. Aber das sind ganz klar erlernte Effekte.
Wehren können wir uns, wenn wir unser Gehirn beim Kauf und beim Schmecken nicht von Preis, Verpackung oder Werbung treiben lassen, sondern davon, was wir wirklich brauchen. Außerdem ein kleiner Trost, Marketing wirkt nur begrenzt. Billige Plörre für 100 Euro würden wir trotzdem als Plörre erkennen.
Das Das war's für heute zu Medizin und Gesundheit. Nächste Woche geht's bei uns um die Wissenschaft. Mehr Informationen finden Sie auf unserer Webseite unter dw.com/wissenschaft, in unserem Fernsehmagazin Fit und Gesund, auf unserer englischen Seite dw.com/scitech und in unserer englischen Sendung Spectrum. Ich bin Gudrun Heise, vielen Dank fürs Zuhören und bis nächste Woche.